Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen Gast mal wieder zu Besuch, der uns regelmäßig hier besucht und besuchen kommt hier im Podcast. Herzlich willkommen, Birgit Stöffler. Hi.
Hallo Anna.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du bist diejenige, die regelmäßig ein kurzes Update zum Thema Gefahrstoffe und THGS gibt. Was tut sich an am Markt der Gefahrstoffregelung? Was ist aktuell? Was hat sich geändert? Was bietet uns der Ausblick? Warum kannst du das? Du bist stellvertretendes Mitglied im AGS und Mitglied im Unterausschuss 2 und in deiner Haupttätigkeit, weil das ist alles ein Ehrenamt, Sicherheitsingenieurin. Das muss man ja dazu auch einmal sagen, dass das nämlich ehrenamtliche Tätigkeit ist. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und den aktuellen Stand einmal mitbringst, was sich so getan hat. Schön, dass du da bist, Birgit.
Ja, sehr gerne, dass ich hier sein darf, Anna.
Ja, wo fangen wir denn an? Wann hat denn die letzte Sitzung wieder stattgefunden?
Das war im Mai, also Ausschuss für Gefahrstoffe, AGS, tagt zweimal im Jahr. Sitzungen sind meistens im Mai und im November. Und dieses Mal berichten wir dann von der letzten Mai-Sitzung.
Okay, und die allerbrennendste Frage, die natürlich jetzt alle auf den Lippen liegt, ist die Frage, wie sieht's aus um die Novellierung der Gefahrstoffverordnung?
Oh ja, das werde ich von mehreren Personen regelmäßig gefragt, die sich kaum noch trauen, diese Frage zu stellen, ne? Also es gibt mal wieder was Neues, ne? Das ist auch transparent für alle im Internet nachzulesen. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, auch im Podcast erläutert, es gab mal den ersten Referentenentwurf vom März 2022 wohlgemerkt. Dann gab es verschiedene Stellungnahmen von den verschiedenen Verbänden, zum Beispiel Verband der chemischen Industrie habe ich mitgewirkt an der Stellungnahme. Da gab es einen zweiten Referentenentwurf vom März 2023, da wurden diese Änderungen dann eingebaut. Und jetzt ganz plötzlich kam am 17. Juni bereits der vierte Referentenentwurf. Ne? Und da denkt man, Moment, jetzt hat sie erst der zweite, wo ist der dritte? Dann wurde gleichzeitig der dritte mit veröffentlicht, der angeblich vom 1. Juli letzten Jahres stammt, 23. Und der ist dann da aber auch mit aufgetaucht. Ne? So, und dann dauert es ja eigentlich nicht lang, da muss man in LinkedIn eigentlich nur sein Feed durchgucken und dann geht das bing, 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 bing und dann kriegt man das so mit, was da so drin steht und wer sich so äußert. Und da ist es insofern jetzt echt interessant. Es geht zum Thema Asbest. Asbest denkt man jetzt so, ja, das ist irgendwas, was so in der Industrie ein Thema ist. Das betrifft ja mich als Häuslebauer oder Häuseeigentümer betrifft das nicht. Ne? Und das ist so der erste Druckschluss, den man zu diesem Thema schon machen kann. Weil es ist so, bis 1993 durfte in Deutschland Asbest verwendet werden. Und das trifft man in sehr vielen Dingen, die man so von zu Hause kennt. Das fängt an von Dach- und Fassadenplatten, Brandschutzisolierungen, Bodenbelege und die Kleber, die sich darunter befinden. Dann relativ neu in den letzten Jahren kam das Thema oder die Abkürzung PSF auf. Das steht für Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber. Also in allen bauchemischen Sachen war das eben bis 93 Thema. Ne? Dann gab es so eine Übergangsfrist bis 96. Also von 93 bis 96 durfte das noch in manchen Dingen verwendet werden. Kann man alles transparent übrigens nachlesen im Referentenentwurf vom 17. Juni 24 auf der Internetseite vom BMAS. Ne? Also beispielsweise Kanal- und Druckrohrleitung, da durfte bis 31. Dezember 1994 durfte noch Asbest eingesetzt werden. Also eigentlich kann man erst sagen, ab 96 kann man wirklich sicher sein, dass gar kein Asbest ist. Und es war dann bisher so gewesen, wenn ich jetzt ein Haus habe, ne, von vor 93 und sage, naja, da kommen jetzt mal die Handwerker rein und die sollen das mal alles kernsanieren, ne, ist ja auch sinnvoll, ne, mit Energiesanierung und allem, ne, wirklich wichtiges Thema. Dann muss ich ja als Veranlasser dieser Arbeiten, also ich sage dem Handwerker hier, mach mal, ne, muss ich dem ja eigentlich sagen können, ist da jetzt wirklich Asbest drin oder kann ich sicher sein, dass kein Asbest drin ist, wenn es vor 93 ist, ne? Und da war es bisher so, man musste der Erkunder, also sprich der Häuslebauer, erkunden, ob da Asbest drin ist, was jetzt nicht zwangsweise heißt, man muss messen, aber man muss es irgendwie rausfinden, ne? Und das hat man jetzt umgekehrt und hat gesagt, nee, der Häuslebauer, also der Veranlasser, muss nur noch sagen, von wann die Bude ist, ne? Vor 93, zwischen 93, 96 oder nach 96. Und dann ist er raus, mehr muss er nicht machen, ne? Ja, was macht jetzt der Handwerker, der da steht? Der kriegt gesagt, okay, die Bude ist vor 93. Was heißt das denn, wenn ich Asbest da irgendwo habe, ne? Und das kann man auch im Referentenentwurf nachlesen, ne? Ich glaube, jeder, der sich vorstellen kann, Asbestfasern, das sind ja so ganz dünne, spitze Fasern, die halt in die Lunge dann gehen und da verschiedene Krankheiten hervorrufen können. Das heißt, technische Schutzmaßnahmen wie eine staubdichte Abtrennung, ne? Das gibt's alles am Markt, absolut. Das ist kein Thema, dass es das nicht gibt, ne? Also staubdichte Abtrennung, Unterdruckhaltung, ne, damit man diesen ganzen Fasern eben in dem Bereich hält, wo sie bleiben sollen und nicht irgendwie nach außen in die Umwelt abdrückt und der draußen an der Straße vorbeigeht, kriegt's ab, ne, um es mal so ein bisschen platt zu formulieren. Ne. Man braucht Schleusen für Personal und Material, ne, und wer schon mal gesehen hat, wie so eine Asbestbaustelle aussieht, da laufen die Beschäftigten ja wirklich wie Marsmännchen rum, ne, also komplett. Ja. Vollschutz, Atemschutz, da darf nichts irgendwie an die Kleidung, an die Lunge kommen, ne? Und das sind ja auch so Sachen, die man erst mal rausgefunden hat, dass früher war es ja so, da haben die Männer dann, war ja eher Männer, die gearbeitet haben, haben die asbestverdreckte Kleidung mit nach Hause genommen. Die Frau hat das Zeug schön ausgeschüttelt und gewaschen. Und hat dann davon, glaube ich, Eierstockkrebs oder irgendwas bekommen. Mhm. Also sprich, bis man diese ganzen Zusammenhänge auch mal raus hatte, ne, das macht natürlich heute so keiner mehr, um Gottes Willen, ne. Aber das waren halt leider Erfahrungen, die man da in der Vergangenheit hatte, ne. Und jetzt muss man halt sagen, naja, was macht denn jetzt der Handwerker, wenn da heißt, das ist vor 93, es ist nicht alles untersucht worden, ob jetzt in dem Fliesenkleber, in dem Anstrich, in der Dichtung, in dem Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern, überall Asbest drin ist oder nicht, ne, weil da hast du ja einiges zu tun, wenn du überall Proben ziehst, ne? Und dann müsste jetzt dann eigentlich jeder Handwerker sagen, okay, da muss ich das große Programm für meine Beschäftigten fahren, ne? Mit staubdichte Abtrennung, Unterdruckhaltung, Schleusen für Personen und Material. Ne? Und was ich auch echt interessant war und was mich persönlich dann schockiert hat, ist, dass auch im Referentenentwurf drinsteht, ich lese den Satz mal wirklich vor, weil das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Es geht darum, ne, 31. Oktober 93 ist dieses Stichdatum. Ab da kann man also ausgehen, dass dann bis 96 zumindest kein Asbest dann mehr drin ist, ne? Also davor muss man mit asbesthaltigen Produkten rechnen, ne? Und aufgrund der weiterhin hohen Zahl an asbestbedingten Berufskrankheiten ist von einem bislang erheblichen Umfang unsachgemäßen oder unwissentlichen Umgangs mit asbesthaltigen Bauteilen beim Bauen im Bestand auszugehen. Also Bauen im Bestand heißt immer, dass ich nicht neu baue, ne, da haben wir natürlich kein Problem, weil Asbest ja schon nicht mehr eingesetzt werden darf. Aber alles, was zum Beispiel eben energetisch saniert wird, nennt man Bauen im Bestand, ne? Und da bist du ja mit den ganzen Schadstoffen, es ist ja nicht nur Asbest, es ist ja auch Quarz oder sonst irgendwelche anderen Stäube, die nicht gut sind, ne? Und wenn da schon drinsteht, die Asbesterkrankungen gehen, glaube ich, nicht gerade runter in den letzten Jahren. Und wenn man das liest, dürfte einem klar sein, erstens mal warum, ne? Weil viele tun ja auch, sage ich mal, privat irgendwas sanieren, ne? Das soll jetzt kein Vorwurf sein an die privaten Sanierer, ne, aber die Schutzmaßnahmen, die man eigentlich treffen müsste, ne, wenn man davon ausgehen kann, dass da Asbest drin ist, weiß ich jetzt nicht, ob die da auf jeder Baustelle so vorhanden sind. Das ist klar, Anna, von dem wir da, glaube ich, heute sprechen. Ne? Und das ist auch echt aufgepoppt dann mit entsprechenden Reaktionen vom Verband der Handwerkenden, ne? Die natürlich dann auch gesagt hat, ja, wer zahlt denn das Ganze? Ne? Müsste es nicht eigentlich der zahlen, der das Asbest bei sich im Haus hat, ne? Oder in den Bauten drin? Ne? Auf der anderen Seite müssen aber die Handwerkenden ja irgendwo geschützt werden. Ne? Also wie passt das zusammen und wer ist jetzt eigentlich da in der Pflicht, irgendwie zu schauen, wie schützt man die Leute dagegen? Mhm. Ne?
Ja.
Also das ist schon eine heftige Sache, finde ich eigentlich. Ne? Und das wird dann, glaube ich, in den nächsten Jahren mit den Berufskrankheiten, und es gibt ja ganz viele Erkrankungen, die Asbest auslösen kann, ne? Wird das, glaube ich, nicht weniger werden.
Lässt sich nicht annehmen, ja.
Ja, stimmt. Ja. Ich meine, heute jetzt bei Neubauern alles ist das überhaupt kein Thema mehr. Ne? Aber wir haben ja viele Altbauten und gerade die energetische Sanierung. Ne? Und also Fakt ist, die Leute müssen geschützt werden, die das Zeug da rausholen. Ne?
Ja.
Also das ist meine Botschaft oder meine Einstellung dazu.
Ja. Und auch ein Eigenschutz, ne? An ja. alle Häuslebauer.
Genau, an alle Häuslebauer, die da irgendwie, ne? Also das kann man eben zum Teil wirklich auch versuchen, mit wenigstens dann eine FFP3-Maske anzuziehen. Mhm. Sowieso bei allem, was staubt, ne? Das ist mal das absolut Mindeste, ne? Aber das jetzt bitte nicht als Rechtsberatung nehmen, wie man Asbest im eigenen Haus mal schnell macht. Ne? Es ist immer gut, sich da vielleicht jemanden zu holen, der doch mal ein paar Proben zieht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, von den Kosten her noch halbwegs überschaubar.
Ja.
Ne? Gibt ja auch Leute, die kennen sich damit gut aus. Ne? Aber prinzipiell muss man schon sagen, man sieht das nicht unbedingt. Ne? Also Leute, die, glaube ich, wirklich da asbestkundig sind, manche Sachen können die wirklich, glaube ich, mit dem bloßen Auge erkennen. Ne? Aber man kann jetzt nicht immer sagen, nur weil der Kleber schwarz ist, ist Asbest drin oder PHKs oder was auch immer. Ne?
Das stimmt, ne? Gerade bei solchen Klebersachen. Ne? Ich glaube, so bei ein paar Sachen ist es mittlerweile relativ durchgedrungen, auch die dann asbesthaltig sind, ne? Wie auch so Dachplatten und so, ne? Das relativ klar auch sich mittlerweile durchgesetzt hat und das Wissen dazu vorhanden ist. Aber gerade was so Kleber und so angeht, ist es, glaube ich, nicht so weit verbreitet.
Ja.
Ne? Okay, wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Thema.
Absolut.
Was, ne? Was also, haben wir noch?
Was haben wir noch? Was haben wir auch immer? Ne? Also immer haben wir eigentlich die THGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, das sind ja die deutschen Arbeitsplatzgrenzwerte, gesundheitsbasiert, die man umsetzen muss. Ne? Da gab es wieder ein paar Neuerungen, weil wir haben ja auch immer einmal im Jahr die DFG-MAC-Liste, das ist so eine Art Vorläuferliste, mit MAC-Werten, also es gibt auch immer noch MAC-Werte und die meisten oder ich sag mal einige der MAC-Werte werden dann eben auch 1:1 rechtsverbindlich übernommen als Arbeitsplatzgrenzwert in die THGS 900. Aber es gibt auch Werte, die werden nicht so übernommen, wie die MAC-Kommission sie vorschlägt. Ne? Und da gibt es einige, manche Absenkungen werden übernommen. Ich schaue mal gerade auf die Liste. Ein prominentes Beispiel, was jetzt abgesenkt wurde, ist Tetrahydrofuran. Das ist ein Lösemittel, was sehr häufig, zumindest in der chemischen Industrie, glaube ich, eingesetzt wird. Mhm. Ist der Arbeitsplatzgrenzwert abgesenkt worden von 150 Milligramm pro Kubikmeter auf 60. Ne? Also es ist die gleiche Größenordnung. Ne? Ich habe damals dann halt auch mal geschaut, kriegen wir da irgendwo ein Problem. Ne? Meistens ist es ja so, es ist eigentlich nicht wesentlich vom Grenzwert her, ist es jetzt 60 oder 150. Ne? Meistens geht es bei Grenzwerten eigentlich um eine Größenordnung. Also ist der Grenzwert 150, 15 oder 1,5. Ne?
Ja.
Also sprich, das wahrscheinlich wird das den meisten nicht groß wehtun, diese Absenkung. Aber natürlich ist jetzt Handlungsbedarf gegeben, dass man mal schaut bei den eigenen Arbeitsplatzmessungen, wo liege ich mit dem Schichtmittelwert, wo liege ich mit den Kurzzeitwerten. Und wenn ich eben zwischen 60 oder 150 liege, dann sollte ich mal schauen, kann ich da irgendwas verbessern, ne? Weil ich dann ja formal eine Grenzwertüberschreitung hätte. Aber wahrscheinlich wird es in vielen Fällen nichts oder eher wenig was ausmachen, weil dieser Stoff jetzt auch vom Dampfdruck her ist jetzt nicht so einer, wo sofort, sage ich mal, die rote Lampe angeht und man sagt, der, da haben wir schon immer am Grenzwert rumgeschrammt, ne? Da sind wir jetzt garantiert drüber, ne? Aber das muss man sich im Einzelfall natürlich auch immer angucken. Aber das ist dann so eine schöne Aufgabe auch für Sicherheitsingenieure, mal zu gucken, zusammen im Betrieb, ne? Wie sieht's denn aus? Haben wir vielleicht auch neue Tätigkeiten mit Tetrahydrofuran, die wir noch gar nicht gemessen haben? Mhm. Ne? Dann ist das mal wieder so ein schöner Rundumschlag, dass man einfach mal schaut, was tut sich da? Ne? Ja. Dann haben wir noch ein paar neue Sachen, zum Beispiel sowas wie eben Isofluran. Das ist ein Betäubungsmittel, was bei Tieren eingesetzt wird, um die zu narkotisieren. Wir haben auch sowas wie Kieselsäurenamorphe. Ne? Ist vom Staub her problematisch. Da war der Grenzwert 4 Milligramm pro Kubikmeter im einatembaren Staub und wurde jetzt abgesenkt auf 1 Milligramm im einatembaren Staubanteil. Die DFG-Makromission hatte 20 Mikrogramm, allerdings im alveolengängigen, also im Feinstaubanteil vorgeschlagen. Und der Unterausschuss 3 hat aber gesagt, nee, wir bleiben beim einatembaren Staubanteil, auch weil das der relevantere Staubanteil am Arbeitsplatz ist. Ne? Der alveolengängige ist ja praktisch nur der Feinstaubanteil vom Gesamtstaub, vom E-Staub. Ne? Und es ist auch von der Messtechnik her einfacher, den E-Staubanteil zu messen als den A-Staubanteil. Mhm. So, was haben wir noch? Schwefeldioxid haben wir noch von 2,7 auf 1,3, also sprich ungefähr die Hälfte abgesenkt. Ne? Das sind so die gängigsten. Was relativ neu jetzt bei den Arbeitsplatzgrenzwerten auch kam, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Heißt ja immer, das kommt alles nur aus Deutschland. Ne? Alles Schlimme, was wir hier regulieren müssen, das haben sich wieder Deutsche einfallen lassen. Nee, bei den DFG-MAC-Listen ja, ne? Das kommt aus rein Deutschland. Ne? Aber sonst kommen die europäischen Grenzwerte eigentlich in die verschiedenen Nationalstaaten. Also es gibt Grenzwertrichtlinien in Europa, da gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt sogenannte Binding Occupational Exposure Limits, ne, also BOEL, die beziehen sich zum Beispiel auf krebserzeugend, Keimzellen, mutagen und reproduktionstoxisch, ne, also die Stoffe, die besonders kritisch sind. Ne, und wenn da ein europäischer Grenzwert vorgeschlagen wird, dann müssen wir den in Deutschland mindestens übernehmen. Wir dürfen also nicht nach oben abweichen, ne? Weil man halt sagt, also da wollen wir wirklich den gleichen Schutz haben für alle. Diese Grenzwerte sind aber nicht immer risikobasiert abgeleitet. Die können eben auch mal berücksichtigen, naja, wie viele Arbeitsplätze gehen da verloren, wie viele Leute sterben da dran. Da wird wirklich knallhart. Jetzt ein bisschen, klingt so ein bisschen unethisch, ne, aber es wird knallhart geguckt, was ist ein Menschenleben wert, wie viel sind betroffen und wie viel sterben früher oder was auch immer. Ne? Also deswegen sind so diese europäischen BOELs, da weiß man nie, ja, wie gut ist denn jetzt eigentlich die Gesundheit geschützt von den Beschäftigten. Ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und deswegen haben wir ja diese Werte immer risikobasiert in die TRGS 910 übernommen, was auch weiterhin gemacht wird. Und da haben wir ja dieses klare Risiko von 4 zu 1000, 4 zu 10.000 wissen eben klar, welche Gesundheitsgefahr oder Risiko, Gesundheitsrisiko, Krebsrisiko ist damit verbunden. Also das sind die einen europäischen Grenzwerte, die verbindlich sind. Strenger darf man natürlich national immer gehen, ne, aber man muss mindestens diesen Wert einhalten. Und das wird auch so in der neuen Gefahrstoffverordnung mit drinstehen, stand auch bisher schon so drin. Und dann gibt's auf der anderen Seite so die indikativen Occupational Exposure Limits, indikativ, also auch als IOEL abgekürzt. Da geht es eher um so Stoffe wie, naja, die eben nicht CMR sind, ne? Also wo man einen gesundheitsbasierten Grenzwert festlegen kann. Ne? Und wenn die Europäische Kommission dann eben den und den Wert festgelegt hat, dann muss der national umgesetzt werden. Bei uns in Deutschland dann eben in die TRGS 900. Aber da können wir sagen, nee, den Wert nehmen wir nicht. Wir können den natürlich übernehmen, 1:1. Strenger gehen können wir natürlich auch immer. Wir können aber auch, wenn wir eine gute Begründung haben, höher gehen, was diesen Wert angeht. Das ist wie, wenn du drei Rechtsanwälte fragst, kriegst du 5 Meinungen. Ne? Wenn du drei Toxikologen fragst, kriegst du auch 5 Meinungen. Ne? Weil der eine sagt, ja, das ist ein kritischer, der Effekt ist nicht so kritisch. Wir nehmen den Sicherheitszuschlag, nee, wir nehmen den. Und dann kommen die eben in der Ableitung auf unterschiedliche Werte. Das heißt, bisher war es immer so, naja, dann konnten wir halt mit manchen Werten abweichen. Und es gibt halt Sag mal, wie viel sind das? Das sind, glaube ich, 17 Werte, wo wir bisher abgewichen haben nach oben hin. Und jetzt sagt aber die Kommission, nö, bei den IOELs darf man auch nicht mehr nach oben weichen. Ne? Und man fragt sich so als Laie, ja, warum? Was habt ihr doch so beschlossen? Oder warum ist da jetzt so eine Kehrtwende? Ne? Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Ne? Es ist natürlich immer doof, wenn du so ein IOELV hast und hast jetzt Arbeitsplätze in verschiedenen Ländern in Europa. Ne? Frankreich, Deutschland, Niederlande, was auch immer. Ne? Und im einen Land gilt der Grenzwert für den Stoff, in dem anderen gilt der, mal höher, mal niedriger. Dann würdest du doch als Beschäftigter sagen, aber das ist ja doof, dann gehe ich doch lieber in das Land, wo der Wert niedriger ist, dann bin ich besser geschützt. Ne? Also sprich, kann man sich nicht doch vielleicht auf einen einigen, das ist irgendwie politisch besser, korrekter, das macht einen besseren Eindruck, wenn man sagen kann, dass eben auch für diese Stoffe wirklich in allen Mitgliedstaaten der gleiche Wert gilt. Und da hat man jetzt angefangen mit Acrylaldehyd, Acrolein und Schwefeldioxid, dass man eben gesagt hat, okay, wir machen eine Übergangsfrist. Also sprich, bis 30. Juni 26 gelten noch die alten Werte. Schwefeldioxid wäre das zum Beispiel 2,7 Milligramm pro Kubikmeter. Und ab 1. Juli 2026, also wir haben noch 2 Jahre Zeit, wird er dann von 2,7 auf 1,3 beispielsweise abgesenkt. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass das so wehtun wird, ne? Weil es ist eine Halbierung. Beim Acrylaldehyd geht es von 0,2 auf 0,05, ne? Also wir haben noch 2 Jahre Zeit, ne? Das ist das Erste. Ja. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, auch hier wieder die Sicherheitsfachkräfte zusammen mal in den Betrieb anschauen. So machen wir das auch jetzt schon, dass eben gesagt wird, es steht auch in der TRGS 900 jetzt schon drin. Bitte so schnell wie möglich absenken, wenn es irgendwie geht, aber spätestens 1.7. Und auch hier ist es dann wieder, wäre es eine gute Aufgabe, wenn die Sicherheitsingenieure jetzt schon mal schauen, wo haben wir Schwefeldioxid? Wo haben wir alte Messergebnisse? Würden wir da ein Problem bekommen, was den neuen abgesenkten Grenzwert angeht? Und dass man auch mal schaut, wo haben wir vielleicht Schwefeldioxid sonst noch irgendwo im Betrieb oder eben Acrylaldehyd? Und die anderen Werte werden jetzt auch nach und nach kommuniziert. Kann man aber auch jetzt schon nachlesen. In entsprechenden Listen findet man das alles. Ne?
Ja, lieber jetzt, ne, als ja, dann ne? In 2 Jahren. Ne?
Also jetzt ganz müssen ehrlich, wir. Ne, weil ich meine, irgendwann letztendlich, wenn man jetzt sagt, hier, das ist so ein kritischer Stoff, das sind jetzt nicht die CMR-Stoffe, ne, aber nehmen wir jetzt mal irgendwie einen neuen CMR-Stoff und da kommt ein neuer Grenzwert, ne, oder er wird massiv abgesenkt. Ne. Letztendlich muss man vielleicht auch manchmal dann sagen, okay, das ist jetzt so eine krasse Absenkung, wir können das hier nicht machen mit den Anlagen, die wir haben, ne. Wir lassen das Produkt sterben, auch das hat es schon gegeben, ne? Ja. Weil ich meine, das ist auch ein guter Mitarbeiterschutz, ne? Dass man sagt, ja. Wir können beispielsweise jetzt, wenn es zum Beispiel ums Reinigen geht, ne, und man weiß, da ist das und das Lösemittel drin, CMR, und wir haben nicht die guten Absaugungen, die das packen, dass man eben dann wirklich knallhart als Chef oder Chefin auch mal sagen muss, das kann ich hier nicht mehr verantworten. Ich habe nicht die Möglichkeiten, die guten Absaugungen, die geschlossenen Systeme damit umzugehen. Gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir können diese Tätigkeit nicht mehr machen und das macht jemand, der das besser kann, der die technischen Möglichkeiten hat. Ne? Oder man nimmt eben Geld in die Hand und sagt, naja, das lohnt sich, glaube ich, wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen. Und wir rüsten auf, ne? Damit wir zukünftig mit diesen kritischen Stoffen weiterhin auch sicher für unsere Beschäftigten das durchführen können.
Ne? Ja. Ja.
Das sind so die strategischen Entscheidungen, die man dann natürlich treffen muss, die natürlich dann auch immer mit Geld verbunden sind.
Ja, und dafür muss man natürlich aber auch frühzeitig loslaufen, ne? Bevor es dann, ja. dann hinten heraus eng wird. Ne?
Ja, ne? Also da hängen ja auch oft Genehmigungen dran. Ne? Das ja. ist ja nicht so, dass du einfach hier in Deutschland sagen kannst, ich baue mal was und dann passt das schon. Ne? Da hängen ja auch Genehmigungen dran. Das heißt, man muss dann von der Behörde auch ein Okay haben oder es hängen Anzeigepflichten dran und man muss irgendwas anzeigen, aber eben nicht genehmigen. Ne? Also das ist schon, und was ja auch gut ist, ne? Weil sonst wird ja hier jeder anfangen, irgendeinen Mist vielleicht zu machen, ja. auch in ja. Unwissenheit. Ne? Das soll jetzt keine Unterstellung sein, aber in Unwissenheit. Ne? Gerade bei Gasen, also zum Beispiel sowas wie Schwefeldioxid, das Gase haben ja das höchste Freisetzungspotenzial. Ne? Man sieht sie nicht, man riecht sie eventuell nicht. Ne? Manchmal schon, wenn es dann die Lunge verätzt, so ungefähr, ne? Oder im Hals kratzt. Ne? Dann hat man den Vorteil, aber gerade Gase sind natürlich besonders kritisch, sollte man dann natürlich auch gute Schutzmaßnahmen haben, die auch wirksam sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das zu den Grenzwerten. Was haben wir? Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Was hat der AGS noch gemacht? Also es gab noch die TRGS 520, Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle. Ne? Ich denke mal so, gefährliche Abfälle, gut. Ne? Weiß man ja, dass man Batterien bitte nicht in den Reststoffmüll schmeißt, ne? Weil dann, wenn es einen Kurzschluss gibt, dann brennt die ganze Restmülltonne. Ne? Dann können wir hier schon mal so kleine Dinge anfangen. Ne? Und die TRGS wurde halt neu beschrieben. Ne? Was macht man, wenn man so eine Neuerung von der TRGS hat? Man guckt natürlich auch, was sind so die Entwicklungen in den letzten Jahren? Also was hat sich geändert? Ne? Und ich glaube, alle kennen zum Beispiel das Thema Lithium-Akkus, ne? Von E-Bikes, von allem Möglichen. Ne? Also auch man findet jetzt Hinweise dazu, wie man denn so mit so Lithium-Batterien in solchen Sammelstellen umgeht, ne? Und da wird zuerst zum Beispiel beschrieben bei Lithium-Batterien, dass diese nur an stationären Sammelstellen, ne? Also es gibt stationäre und es gibt mobile. Ne? Mobile ist, man fährt mit so einem kleinen LKW rum und sammelt eben alles an Abfällen ein. Und stationäre sind, wenn das dann irgendwie so eine stationäre Sammelstelle ist, wo man mit dem eigenen Auto hinfährt und liefert halt zum Beispiel gewisse Abfälle ab. Und dann werden die entsprechend richtig getrennt, damit da eben nichts einem irgendwie um die Ohren fliegt. Ne? Und da wird zum Beispiel gesagt, naja, diese Lithium-Batterien größer als 500 Gramm und so ein E-Bike-Ding wiegt ja locker mal mehr als 500 Gramm, darf dann nur an stationären Sammelstellen abgegeben werden. Nicht an mobilen. Ne? Aber so eine TRGS, die lässt dann doch immer so ein bisschen Freiheit, ne? Weil da wird nämlich gesagt, naja, wenn wir jetzt so auch bei so einer mobilen Sammelstelle doch diese Bruttomasse von 500 Gramm überschreitet, ne, dann ist eben eine separate Gefährdungsbeurteilung notwendig. Ne? Also man sieht, es geht schon, ne? Man muss sich dann halt Gedanken machen, wie schaffe ich das auf meinem Schadstoffmobil, dass ich eben eventuell auch sowas entgegennehmen kann. Ne? Ist ja jetzt kein Muss. Ne? Man kann ja genauso sagen, nee, TRGS sagt ganz klar, darf ich nicht, ne? Will ich auch nicht. Ne? Ich will keine zusätzliche Gefährdungsbeurteilung machen. Also spare ich mir den Aufwand. Ne? Und dann gibt's eben, geht das halt nur stationär. Neu aufgenommen wurde da natürlich auch das Expositionsverzeichnis. Ne? Also wir müssen ja für krebserzeugend Keimzellenmutagen und jetzt leider auch, leider, ich erkläre gleich das leider, für reproduktionstoxische Stoffe Kategorie 1a, 1b. Ne? Also ich hole noch mal kurz auf. Aus Expositionsverzeichnis 40 Jahre aufbewahren nach Ende der Exposition, damit man eben später auch nach 40 Jahren eventuell noch Rückschlüsse auf eine Berufskrankheit ziehen kann. Ne? Und krebserzeugend 1a, 1b sind alle, die mit dem H-Satz 350 gekennzeichnet sind, kann Krebs erzeugen. Keimzellenmutagen ist der H-Satz 340, also immer merken, eine Null hinten dran. Und neu dazugekommen durch eine EU-Richtlinie, das hatten wir, glaube ich, aber schon mal in dem Podcast erläutert, sind jetzt auch die reproduktionstoxischen Stoffe, Kategorie 1a, 1b, aber nicht 40 Jahre nach Ende der Exposition aufbewahren, sondern nur 5 Jahre.
Okay, das ist ein Unterschied.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ne? Warum jetzt 5 Jahre? Ja, weil man eben sagt, naja, so ein fruchtschädigender Effekt am Kind, der wird sich spätestens nach 5 Jahren irgendwie gezeigt haben, ne? Eigentlich ging es aber bei diesen 40 Jahren, ging es um Berufskrankheiten, ne? Also in 40 Jahren kriege ich irgendwie, ich weiß nicht, Leberkrebs oder Blasenkrebs von aromatischen Aminen ist jetzt das Einzige, was mir so spontan einfällt, oder Leukämie durch Benzol, ne, dass man da noch einen Zusammenhang machen kann. Ne? Also eigentlich passt es auf die reproduktionstoxischen Stoffe nicht so ganz, aber es ist eine EU-Richtlinie, die wir umsetzen müssen. Und auch hier verrate ich keine Geheimnisse, kann man auch im Internet nachlesen. Das hätte umgesetzt werden müssen mit dem 5 Jahre für reproduktionstoxische Stoffe bis 5. April diesen Jahres. Ist aktuell noch nicht umgesetzt, weil die Gefahrstoffverordnung ja noch nicht gilt, ne? Sondern nur der Referentenentwurf, da steht es auch drin. Also sprich, Deutschland droht ein Vertragsverletzungsverfahren, weil wir diese EU-Richtlinie nicht umgesetzt haben, ne? Also mal gucken, wie es an der Front weitergeht. Aber da verrate ich keine Geheimnisse, weil das kann man alles im Internet relativ leicht nachlesen. lesen, ne? Wann diese Oi. Fristen halt sind. Ne? Und deswegen hoffen wir jetzt wirklich mal, dass bald die Gefahrstoffverordnung kommt. Ne?
Ja, irgendwann und, wollen wir ja nochmal drüber sprechen, ne? Bevor wir beide in Rente gehen. Ne?
Ja, also ich hab da auch gute Hoffnungen. Also bei dir sowieso, Anna, bei dir dauert die Rente noch länger als bei mir. Ne? Aber nee, also hoffe ich jetzt wirklich, ne, dass das kommt. Ne? Und das heißt, wenn ich auch bei dieser Abfallentsorgung diese Stoffe natürlich habe, ne, und man fragt sich ja jetzt, ja, was sind denn so Situationen oder Tätigkeiten, wo so ein Expositionsverzeichnis relevant werden? Das wird auch sehr schön in der TLGS beschrieben. Da werden nämlich drei Beispiele genannt. Zum einen unfallartige Expositionen, also sprich, wenn mir sowas zum Beispiel über die Hand läuft, ne, oder da ist irgendwie was, dampft irgendwas und ich habe das eingeatmet, ne, dann sagen sie das Eindringen von Stoffen in Handschuhe. Ne? Also man sollte ja bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen natürlich schauen, hat man entsprechende Handschuhe. Ne? Aber wie es so der Zufall mal will, dann läuft es doch in die falsche Richtung rein. Ne? Und als drittes Beispiel haben sie genannt die Freisetzung von Dämpfen außerhalb des Abzuges. Ne? Das wären so drei Ereignisse, wo man sagt, da meldet man die betroffenen Beschäftigten in dieses Expositionsverzeichnis. Und da kann ich auch immer nur empfehlen, diese zentrale Expositionsdatenbank vom IFA zu nutzen, ne, also von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die ist kostenlos, ne, da kann man auch sicher sein, dass das wirklich dann 40 Jahre nach Ende der Exposition noch alles verfügbar ist und da kann man sich als Beschäftigter oder Beschäftigte jederzeit dann einen Auszug geben lassen von den Stoffen, die da für einen selber praktisch hinterlegt sind, ne. Also das ist wirklich eine tolle Sache, dass das kostenfrei ist, ne, weil man weiß ja wirklich bei manchen Firmen vielleicht nicht, wie lange existieren sie noch. Mhm. Ne? Und wenn du dann nach 40 Jahren kommst und sagst, ich habe hier eine Berufskrankheit dadurch erworben, ne, und die Firma existiert schon nicht mehr, dann sind auch die Unterlagen sonst wo. Ne? Und das ist natürlich das Schöne, dass man da bei dieser zentralen Expositionsdatenbank einfach im Internet eingeben, ZED, IFA, dann kommt man auf die entsprechende Seite. Dann kann man da wirklich sicher sein, das wird auch noch in 40 Jahren lesbar sein. Und dann hoffentlich helfen, eine Entschädigung durch die Berufsgenossenschaften, dass zum Beispiel auch die Hinterbliebenen, wenn jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, der Mann stirbt an diesem Krebs, ne, und es ist nachgewiesen und er hat Familie und Kinder und dann werden die natürlich auch entsprechend entschädigt, was das Finanzielle angeht. Ne. Das ist ja sowas, so eine Besonderheit im deutschen System.
Ja. Ja. Okay.
Dann ist es natürlich gut, wenn man Daten hat, ne? Weil wenn jetzt immer so die Anfragen kommen von vor 40 Jahren,
wird schwierig, ja.
Ja, hast du nichts, ne?
Ja.
Das ist echt nicht einfach, ne? Und wie willst du es dann noch begründen, ne? Wenn du nichts schwarz auf weiß hast. Ne?
Ja, stimmt. Das ist schon gar nicht so trivial.
Nee.
Das stimmt. Haben wir noch einen Punkt? Oder war das
Isocyanate. Isocyanate. Und zwar noch ein Nachtrag von der letzten Sitzung, weil das wurde eigentlich schon in der Sitzung davor verabschiedet. Aber manchmal dauert es immer ein bisschen länger, bis so eine TLGS, also wenn wir die im Ausschuss für Gefahrstoffe verabschiedet haben, ist es nicht so, dass die am Tag später veröffentlicht ist. Ne?
Schön wäre das, ne?
Ja, das wäre manchmal ganz praktisch. Ne? aber das dauert immer noch ein bisschen, weil da muss diese TLGS noch eine sogenannte rechtsförmliche Prüfung durchlaufen. Mhm. Das heißt, da schauen sich nochmal Spezialisten im BMAS an, ist das alles auch so rechtsfirm, sagt man. Ne? Mhm. Weil so eine TLGS hat ja eine Vermutungswirkung. Das heißt, das ist die Sicherheit, wenn ich die so anwende, wie da drin steht, dann bin ich rechtssicher. Ne? Und das heißt, da muss man natürlich auf die Formulierung auch achten. Ne? Mhm. Und das dauert dann manchmal ein bisschen länger. Ne? Und deswegen, wir können ja hier erst, sage ich mal, drüber sprechen, wenn wir mindestens auf der Internetseite Neues aus dem AGS eine Vorabveröffentlichung haben. Also das gibt's manchmal relativ zeitnah. Ja. Einfach im Internet eingeben, Neues aus dem AGS. Und dann kann man nach unten scrollen und da steht dann Entwurf. Ne? Und dann weiß man schon, okay, deswegen konnten wir jetzt hier schon über die 520, die Abfälle, sprechen, weil die im Entwurf da schon veröffentlicht ist. Ne? Und die TRGS 430 hat ein bisschen länger gedauert. Vielleicht gehen wir ganz kurz drauf ein. Was ich da ganz schön finde in der TRGS 430 ist, man hat jetzt wie so eine Art Ampelmodell, das kennen wir ja auch von der TRGS 910 mit Rot, Gelb, Grün, ne? Kann man sich so schon vorstellen, aha, Das ist ja ganz praktisch, kann sich jeder merken, rot, gelb, grün, geringe, mittlere, hohe Gefährdung. Das heißt, ich kann eben nachlesen, welches Isocyanat zählt zu gering, mittel, hoch. Und dann kann ich eben nachschauen, welche Schutzmaßnahmen brauche ich bei Hautkontakt und welche Schutzmaßnahmen brauche ich bei Einatmen. Und dann kann man das eben schön anhand der Absätze nachlesen. Und was vielleicht, was ich da ganz interessant fand, was wir auch im Unterausschuss 2 relativ lang heftig diskutiert haben. Es ist ja so, dass man bei Arbeitsplatzmessungen, wenn man also mehrfach gemessen hat und man sieht, der Wert ist stabil unterhalb des Grenzwertes, dass man dann aussteigen kann aus der Messverpflichtung, ne? Weil man sagt, wir haben jetzt das so oft gemessen und es ist stabil, das läuft, ne? Und da wird eben in dieser TRGS beschrieben, dass da kein Ausstieg aus der Messverpflichtung möglich ist, ne? Weil da doch wohl so viele Variablen in diesem Prozess sind, dass man hier klar festgelegt hat, wird dann auch beschrieben, dass man eben bei hoher Gefährdung wiederkehrend alle 2 Jahre messen soll und bei mittlerer Gefährdung wird empfohlen, alle 3 Jahre zu messen. Also da sieht man wieder schön, je höher die Gefährdung ist, umso schneller muss ich dann zum Beispiel als Schutzmaßnahme wieder eine neue Arbeitsplatzmessung machen. Und ich glaube, alles Weitere wird dann in dem nächsten Artikel im Sicherheitsingenieur Neues aus dem AGS nochmal in Schriftform stehen. Ne? Und dann kann man das da nochmal nachlesen. Also die TRGS ist jetzt frei downloadbar auf der Bauerseite. Und ich glaube, dann wollen wir es hier mal so weit bewenden lassen. Ich glaube, da haben wir eigentlich das Wesentliche erläutert.
Und der Krimi um die Gefahrstoffverordnung geht weiter.
Geht,
ne?
Weiter. Da wird es auch nochmal einen extra Artikel von mir im Sicherheitsingenieur geben, wahrscheinlich in der September-Ausgabe, zum Thema Asbest. Ne? Und also welchen Tipp kann man jetzt vielleicht am Schluss noch geben? Ne? Also gucken Sie auch bitte bei privaten Renovierungsarbeiten. Versuchen Sie, sich so gut wie möglich zu schützen. Am besten ist es natürlich, man nimmt eine Fachfirma, die es macht. Ja, ne? Ja. Versuchen, Staub irgendwie vielleicht niederzuschlagen, möglichst wenig Staub aufzuwirbeln. Ne? Aber das soll jetzt um Gottes Willen keine Rechtsberatung darstellen. Ne? So nach dem Motto, oh, ich habe einen Podcast gehört, jetzt weiß ich, wie man Asbest saniert. Das haben die anderen.
Nein, ich glaube, das traut sich auch. Das
ist, erzählt,
ne? Wir haben clevere Hörer hier.
Genau, denke ich auch. Ne? Also das einfach nur zur Sensibilisierung. Ne? Also auch vom Privatbereich macht das Asbest ja leider keinen Halt. Ne?
Nee, eben nicht.
Letztendlich stammt es ja aus der Natur. Ne? Ist ja nichts, was sich die Industrie hat einfallen lassen. Ja, aber damals dachte man halt, geiles Zeug, ne? Macht alles dicht, brennt nicht, ne? Wird alle überall reingeschmissen und hinterher weiß man es besser. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und es wird uns auch noch eine Weile begleiten, ne? Das muss man eben auch immer noch sagen. Ja. Trotz, dass seit 96, hast du eben gesagt, ne, eigentlich nichts mehr auffindbar oder nichts mehr drin sein sollte, wird es uns einfach noch viele, viele Jahre auch begleiten, dieses Thema. Ne?
Ja. Genau, so sieht's aus.
So ist das. Ja, Birgit, vielen, vielen Dank, dass du wieder warst mit deiner Leidenschaft für das Thema Gefahrstoffe.
Sehr gerne.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, der Artikel im Sicherheitsingenieur kommt auch, ist dann auch nochmal alles nachlesbar. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Aktualisierung. Danke dir, liebe Birgit.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.